Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, liebe Gemeinde. Ein Mönch hat sich in die Einsamkeit zurückgezogen, um in der Abgeschiedenheit vom lärmenden Leben seine Zeit der Meditation und dem Gebet widmen zu können. Einmal kam ein Wanderer zu seiner Einsiedelei und bat ihn um etwas Wasser. Der Mönch ging mit ihm zur Zisterne, um das Wasser zu schöpfen. Dankbar trat der Fremde und etwas vertrauter, dankbar trank der Fremde und etwas vertrauter geworden, bat er den Mönch, ihm eine Frage stellen zu dürfen. Sag mir, welchen Sinn siehst du in deinem Leben hier in der Stille? Der Mönch wies mit einer Geste auf das Wasser in der Zisterne und sagte: Schau auf das Wasser in der Zisterne, was siehst du? Der Wanderer schaute tief in die Zisterne, dann erhob er seinen Kopf und sagte: Ich sehe nichts. Nach einer kleinen Weile forderte der Mönch ihn abermals auf: Schau auf das Wasser in der Zisterne, was siehst du jetzt? Jetzt sehe ich mich selber. Damit ist deine Frage beantwortet, erklärte der Mönch. Als du zum ersten Mal in die Zisterne schautest, war das Wasser vom Schöpfen unruhig und du konntest nichts erkennen. Jetzt ist das Wasser ruhig und das ist die Erfahrung der Stille. Man sieht sich selber. Und ich möchte ergänzen, man sieht sich selber in Gott und vor Gott. Die wichtigste Voraussetzung des Gebetes ist die Stille. Und dies in zweifacher Hinsicht. Wir müssen zur äußeren und zur inneren Stille finden. Ohne eine äußere Stille wird man jedoch nur schwer zur inneren Stille finden. In der Geschäftigkeit und Umtriebigkeit unserer Zeit sollen wir einen Ort und einen Raum der Stille finden. Es ist durchaus nicht so, dass wir diesen Raum nicht finden können, diese Stille nicht finden können. Die Kirchen in den Innenstädten sind solche Orte der Ruhe. Sie stehen am Tage meist offen und sind wirklich meist Inseln der Stille, mitten in der Hektik und dem Lärm der Städte. Auf Flughäfen und Bahnhöfen, ja sogar im Reichstagsgebäude im Deutschen Bundestag, gibt es einen Andachtsraum oder einen Raum der Stille. An Autobahnen finden wir die eine oder andere Autobahnkirche. Es ist erstaunlich, wie wohltuend es ist, einen solchen Raum zu betreten. Aber gleich, in welcher Umgebung jemand lebt, wer wirklich will, findet einen Ort der Stille. Niemand behaupte, er könne weder Zeit noch Ort der Stille finden. Hinter solchen Behauptungen können manchmal ja sogar die Angst vor der Stille stehen. Hinter der Fassade der regen Geschäftigkeit, des nimmermüden Einsatzes, der schonungslosen Aktivität könnte sich verbergen, was man ja gar nicht sehen will, eine innere Leere. Wie mancher nicht zum Arzt geht aus Furcht, er könne eine unheilbare Krankheit entdecken. Doch entdecken und nicht hinsehen bringt keine Heilung. Beten ist nicht die fromme Beigabe der Christen, sie ist nicht ein schmückendes Beiwerk. Beten ist das Essen und Trinken der Seele. Darum mahnt Paulus zum Schluss seines Briefes an die Kolosser so eindringlich, im Beten nicht nachzulassen. Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem Kolosserbrief Kapitel 4, die Verse 2 bis 6, überschrieben mit Ermahnung zum Beten und rechtem Wort. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. In dreifacher Weise sollen wir also beten. Beharrlich, wachsam und für die Ausbreitung des Evangeliums bitten. Zum Ersten, seid beharrlich im Gebet. Ach ja, wenn uns das Gebet so in den Schoß fallen würde, wenn es nichts Leichteres und Selbstverständliches gäbe als beten, wenn sich die Säumigkeit im Beten genauso melden würde wie der Hunger, wenn wir nichts essen, dann brauchte Paulus uns nicht zu ermahnen, seid beharrlich im Gebet. Aber es ist genau umgekehrt wie beim Essen. Je weniger wir essen, umso mehr meldet sich der Hunger. Je weniger wir aber beten, umso weniger vermissen wir es. Es lässt sich leider auch als Christ ohne Gebet leben. Morgens die Hektik, da kommt man gar nicht so richtig zum Beten. Im Laufe des Tages denkt man sowieso nicht dran und abends schläft man eher vor dem Fernseher ein. Kein Christ wird behaupten, dass Beten sei eine Nebensächlichkeit. Aber wann soll man es tun? Seien wir ehrlich. Wir schieben immer das beiseite, was uns nicht so richtig wichtig erscheint. Von Martin Luther wird der Ausspruch überliefert: Ich habe heute viel zu tun, darum muss ich heute auch viel beten. Ein Mann erzählte, dass es bei seinen Eltern noch Sitte war, morgens nach dem Aufstehen als erstes vor dem Bett niederzuknien und sein Gebet zu sprechen. Ein Tag, der so beginnt, mag dann auch kommen, was will, wird ein gesegneter Tag sein. Es bedarf nur der Überwindung unserer Trägheit und Bequemlichkeit. Seid beharrlich im Gebet. Dieses Wort des Paulus meint nicht nur eine Mahnung zum regelmäßigen Beten. Beharrlich sein sollen wir auch in dem sein, was wir beten. Es ist doch auch sonst so im Leben. Wenn uns etwas am Herzen liegt, dann verfolgen wir es mit großer Hartnäckigkeit, bis wir unser Ziel erreicht haben. Wir scheuen keinen Behördengang, keinen Umweg, kein Telefonat, ja selbst keine Kosten, wenn uns die Sache wichtig, wirklich wichtig ist, dann tun wir das auch so. Sollten wir nicht ebenso beharrlich bei Gott vorsprechen wie bei einer Behörde? Sollten wir uns für Gott nicht ebenso viel Zeit nehmen wie für andere Angelegenheiten, die uns wichtig sind? Beharrlich sein, das heißt, Gott in den Ohren liegen, nicht locker lassen, wenn wir um Frieden bitten oder um einen Arbeitsplatz, wenn wir für andere Menschen oder einen ganz bestimmten, der uns nahesteht, vor Gott treten. Wenn wir für uns und andere um Trost und Hilfe bitten. Lassen wir es Gott merken, dass wir von ihm wirklich etwas wollen. Wir können gewiss sein, wir werden ihm nicht auf die Nerven gehen. Im Gegenteil, wir können gewiss sein, dass er uns antworten wird. Wir kommen zum Zweiten. Seid wachsam im Gebet. Wachet im Gebet mit Danksagung. Nicht nur Beharrlichkeit, sondern auch Wachsamkeit erbittet Paulus für unser Beten. Vielleicht hat Paulus das ganz wörtlich gemeint. Er denkt womöglich daran, auch in der Nacht zu beten. So wie es Paulus und sein Begleiter Silas im Gefängnis in Philippi praktiziert haben. Die Apostelgeschichte berichtet uns davon und Olli hat es letzten Sonntag hier auch diesen entsprechenden Abschnitt vorgelesen. Das Nachtgebet hat eine sehr lange Tradition in vielen Kirchen und Gemeinden. In der Osternacht wird das Nachtgebet in vielen Gemeinden gesprochen. Und warum sollten wir nicht auch andere Gelegenheiten finden? Während die Welt schläft und das Böse umtriebig wird, gibt es Menschen, die für diese Welt beten. Neuer Wochenzettel oder Monatszettel steht gerade in unseren Fächern, der eine oder andere hat schon rausgenommen. Wir finden sonntags 9.15 Uhr darauf das Gebetstreffen für die Gemeinde. Nicht drauf, aber die meisten wissen es. Um 9.50 Uhr treffen sich oft die, die als Mitarbeiter am Gottesdienst tätig sind. Dienstags 17.30 Uhr Frauengebetskreis und ich möchte schon mal vormerken, diesen Monat früh um 6.30 Uhr am 16. Mai ein Gebetstreffen auch hier in den Räumen für unsere Gemeinde. Wachet im Gebet mit Danksagung. Vielleicht kann das auch heißen, mit jemandem zusammen wachen und beten, der nicht schlafen kann. Wie viele Menschen können in ihrer Krankheit oder in ihren seelischen Nöten nicht schlafen? Sie finden keinen Schlaf, obwohl sie sich danach sehnen. Besonders für Menschen, die uns gerade sehr nahe stehen, in der Familie oder auch hier in der Gemeinde, kann es sehr tröstlich sein, wenn jemand mit ihnen wacht, wenn wir bei ihnen sind und vielleicht auch mit ihnen beten. Manchmal genügt es auch, sie wissen zu lassen, jetzt, während sie nicht schlafen können, denkt jemand an sie und betet für sie. Wenn wir in dieser Welt mit anderen wachen, dann müssen wir auch im übertragenen Sinn hell wach sein für alle und für alles, was wir in unsere Gebete hineinnehmen können. Trauen wir Gott zu, dass er unser Gebet erhört. Wenn wir in dieser Gewissheit beten, dann werden wir nicht nur erkennen, wo die Not ein Anlass zum Gebet ist, wir werden auch viel Grund zur Dankbarkeit haben. Wachet im Gebet mit Danksagung, denn so viel Gebet wird dafür das geben, solche Gebetserhörungen, und damit ist auch viel Grund zur Dankbarkeit gegeben. Der dritte Abschnitt, betet für die Ausbreitung des Evangeliums. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür auftue für das Wort und wir das Geheimnis Christi sagen können. Das ist schon erstaunlich. Paulus bittet für die Gemeinde darum, für ihn zu beten, dass Gott ihm eine Tür auftue. Paulus, der gerade wieder einmal im Knast sitzt, bittet um eine offene Tür. Was liegt näher, als dass er für eine offene Gefängnistür bittet? Betet dafür, dass Gott uns eine Tür auftue. Nein, nicht für ihn selbst, sondern er bittet um eine offene Tür für das Wort. Dabei läge es ja doch viel näher, für eine offene Gefängnistür zu bitten, für die Freiheit des Paulus. Mit dem Wort Tür spielt er gewiss auf seine eigenen Situationen an. Und er weiß, dass es verschlossene Türen gibt, die schlimmer sind als geschlossene Gefängnistüren. Nämlich die Türen, mit denen sich die Menschen selbst einschließen. Und Türen, mit denen sich Menschen für das Evangelium verschließen. Diese sind viel schwerer zu knacken als die unfreiwilligen Gefängnistüren. Da muss schon höhere Gewalt erbeten werden. Da muss Gott selbst eingreifen, mit menschlicher Überredungskunst, mit glaubwürdigem und engagiertem Auftreten, ist da nichts getan. Paulus hat das selbst erfahren, etwa in Athen, wie auch in der Apostelgeschichte zu lesen ist. Da hat er seine ganze Überzeugungskraft eingesetzt, um die Athener zu überzeugen. Die hatten auch interessiert zugehört, aber in Wahrheit waren sie nur neugierig auf neue und interessante Gedanken. Eine Neugier, wie wir sie heutzutage in vielen Talkshows im Fernsehen erleben. Je ausgefallener die Überzeugung ist, umso interessanter ist der Gesprächspartner. Aber ein wirkliches Interesse, dem eigenen Leben einen tieferen Sinn zu geben, das findet man selten. Und wie schwer ist es, Herzenstüren zu öffnen, spüren wir doch oft genug im täglichen Leben und im beständigen Mühen vieler kirchlicher Mitarbeiter. Was wird nicht alles unternommen, um Menschen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen zu erreichen? Wie viele Ideen werden ausprobiert, um zeitgemäß und verständlich das Evangelium zu verkündigen? Und wie viel Enttäuschung macht sich breit, wenn am Ende die Zahl der Angesprochenen, die ihre Herzenstür auftun, doch kleiner wird? Aktuelles Stichwort aus den vergangenen Wochen: Pro Christ, wo mit Hilfe von Satellitenübertragung das Wort Gottes gleichzeitig in viele Häuser und Räume übertragen wird. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können. Aber tun wir das auch? Bitten wir Gott, dass er dem Evangelium eine Tür aufstoße? Es werden in Fürbittegebeten unserer Tage viele Nöten der Menschen angesprochen. Es wird darum gebeten, Gott möge uns selbst befähigen, an der Beseitigung von Nöten mitzuwirken. Aber manchmal entsteht der Eindruck, als würden wir anhaltend um die Beseitigung sozialer und gesellschaftlicher Nöte bitten. Aber kaum jemand bittet Gott inständig um die Ausbreitung des Evangeliums. Das ist doch sehr erstaunlich. Denn zurzeit wird kaum eine Frage in den Gemeinden meist mehr mit Sorge diskutiert als diese: Wie können wir mit immer weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf unseren Auftrag in Diakonie und Verkündigung noch erfüllen? Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können. Gott wird sich unserem Gebet nicht verschließen. Darauf können wir uns verlassen. Indes sollten wir tatsächlich weniger diskutieren und mehr beten. Es gibt ein Missverhältnis zwischen dem Umfang unserer Diskussion und dem unserer Gebete. Das könnte den Anschein erwecken, als erwarten wir von Diskussionen mehr als von Gebeten. Diesem Eindruck sollten wir auch nicht vor Gott aufkommen lassen. Das Reden mit Gott ist unvergleichlich wichtiger als das Reden über Gott. Und so möchte ich meine heutige Predigt auch mit einem Gebet beenden. Gott, unser himmlischer Vater, du wendest dich zu uns, weil wir deine Kinder sind. Du hörst uns, wenn wir zu dir rufen. Du wartest darauf, dass wir mit dir reden. Verzeih unseren kleinen Glauben und unsere magere Hoffnung, von dir alles zu erwarten und zu erbitten. Du weißt, wie oberflächlich wir beten, nur Formeln benutzen und uns selber im Blick haben, aber die Hilflosigkeit unserer Mitmenschen übersehen und die Mächtigen mit ihrem Einfluss sich selbst überlassen. Verzeih uns unsere Engstirnigkeit und Bequemlichkeit, die von dir nichts Weltbewegendes erwartet. Du weißt, wie selten wir an deine neue Welt denken, deine Gemeinde und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vergessen und nicht uns ums Kommen deines Reiches bitten und um glaubhafte Zeugen für deine Botschaft. Verzeih unsere Verantwortungslosigkeit, die so vieles in der Gemeinde dem Selbstlauf überlässt. Stärkere unsere müden Hände, bewege unsere trägen Sinne, tu uns den verschlossenen Mund auf. Wir wollen dich loben und preisen, wann und wo immer wir sind. Durch Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.